Herzlich willkommen zur Rechenzeit. Mein Name ist Holger Breitling.
Und ich bin Andreas Kornstedt.
Und wir sind die Softwarearchitekten vom Dienst. In unserem Podcast Rechenzeit beschäftigen wir uns mit Softwarearchitektur und Softwaretechnik im Spannungsfeld zwischen harter Informatik und Informatikanwendung bis hinein in gesellschaftliche Themen. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit allen angrenzenden Themen, die uns sonst noch so interessieren. Der Rechenzeit-Podcast wird von der WPS Workplace Solutions GmbH unterstützt, für die wir beide tätig sind. Ja, herzlich willkommen nochmal zur 31. Folge der Rechenzeit, bei der wir uns mit dem Thema agile Softwareentwicklung in Behörden beschäftigen wollen. Ein spannendes Thema, gerade vielleicht, weil es ein bisschen wie ein Paradoxon klingt. Wir haben heute Martin Rodenbostel zu Gast, der vor dem Hintergrund seines letzten intensiven Projektes uns alles über Agilität und Behörden berichten möchte. Martin, möchtest du dich bitte einmal vorstellen?
Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, Holger, mein Name ist Martin Rodenbostel. Ich bin jetzt seit 6 Jahren angestellt bei der WPS und jetzt auch seit mehreren Jahren in der Projektleitung tätig. Und genau, zum Thema agil in Behörden, Agilität, agile Softwareentwicklung, habe ich jetzt gerade ein Beispiel tatsächlich anhand von 2 Hamburger Behörden mitgebracht, wo wir gerne drüber sprechen können, wie sich das so anfühlt, das erste Mal auch mit den Kunden so ein agiles Projekt zu machen, was sie vielleicht so noch gar nicht so richtig kennen.
Ja, dann wollen wir gleich mal einsteigen und ich will mal beginnen mit einer kritischen Nachfrage, die sich vielleicht auch mancher Zuhörer oder manche Zuhörerin stellt. Agilität ist ja jetzt nicht ein völlig neues Thema, ne? Ganz ehrlich. Extreme Programming, das war mal vor der Jahrtausendwende, ist sozusagen etwas aus dem letzten Jahrtausend. Da kann das doch eigentlich nicht sein, dass die Behörden damit zum ersten Mal in Kontakt kommen, oder?
Nee, tatsächlich ist das nicht der Fall. Also es gibt immer wieder Systeme, die agil in Behörden entwickelt werden. Gerade bei uns im Kontext haben wir jetzt auch 2 Anschlussprojekte, die agil durchgeführt werden. Trotzdem ist es so, dass in vielen Bereichen einfach diese Agilität nur, man hat davon gehört, aber man hat es selbst noch nie erlebt in irgendeinem Projekt.
Aber in deinem Projekt haben das Behördenmitarbeiter ja jetzt erlebt. Und erzähl uns doch mal ein bisschen über dieses Projekt.
Ja, also das Projekt, in dem ich jetzt zum Beispiel gerade bin, da geht es darum, dass wir von der EU geförderte Projekte abrechnen müssen. Da war es vorher so, dass die Behörde, wie man es halt so kennt, man hat Aktenordner mit Berichten, mit Dokumenten, mit Rechnungen, das muss sortiert werden, das muss aufgerechnet werden, dann muss es mehrfach durch verschiedenste Prüfstufen durchgeleitet werden, bis dann irgendwann jemand seinen Stempel drauf macht und das Ganze dann bei der EU meldet und die Gelder dann zurückfordert. Und genau das sollen wir jetzt einmal digitalisieren. Da haben wir schon die Quellsysteme, die angefangen haben damit, das Ganze schon mal digital vorzubereiten. Jetzt geht es darum, bei uns das Ganze in Form von Abrechnungen dann zusammenzufassen und in kleinen Paketen dann der EU bzw. den Behörden zur Verfügung zu stellen, dass sie das dann bei der EU melden können.
Mal ganz kurz von der Beschreibung her. Ich meine, wenn man sich das so anhört, das könnte ja theoretisch auch, ich sag mal jetzt, ein Projekt im Bank- oder Versicherungsbereich, da kommen ja auch teilweise ähnliche Sachen vor, also wenn man jetzt irgendwas einen Kredit nehmen will für irgendwas oder wie der dann eben nachher abgegolten wird oder wenn man dann irgendwelche Sondertilgungen machen will, da wird ja auch alles geprüft. Und das ist ja vom fachlichen Kontext her, sage ich mal, natürlich ist es jetzt sehr speziell, weil an die EU das dann rausgeht, die natürlich auch wieder sehr geprüft. Das heißt, muss also auch alles stimmen. Aber wenn man jetzt mal überlegt, so der Unterschied jetzt, also quasi jetzt Behörde, nicht Behörde, natürlich hat man bei Behörde einen Haufen von Vorurteilen gegenüber Behörden, also muss ich auch zugeben, dass ich mich auch nicht ganz von frei machen kann. Es gibt auch Beispiele, wo das mal zutreffend war und es gibt auch genug Beispiele, wo ich positiv überrascht von Behörden war. Aber was ist denn sozusagen jetzt sozusagen das Spezielle? Ist es denn wirklich, dass man sagt, sind es diese Vorurteile im Kopf, die man da hat? Oder ist es eher, dass man sagt, naja, es gibt eben so viele Einschränkungen oder so viele Sachen, ich sag mal, bezüglich Datenschutz oder bezüglich was weiß ich oder Sachen, die man beachten muss, die das so besonders machen.
Nee, ich glaube, also gerade bei Behörden ist das, was sie halt ausmacht, auch einfach diese starke Hierarchie. Die haben ihre Abteilung, dann haben sie da jemanden, der drüber steht, der wiederum anderen Personen Rede und Antwort stehen muss, was sie da machen. Dazu kommt, dass sie stark reglementiert sind. Die müssen die Gesetze einhalten, mehr als jeder andere, und werden immer wieder geprüft. Sie müssen die Dokumente vorhalten. Dadurch kommen dann halt auch diese etablierten Prozesse, wenn wir jetzt uns das mal angucken. Natürlich kann nicht jeder Arbeit machen. Und wenn jetzt immer wieder dieser Bereich geprüft wird und ich dann Rede und Antwort stehen muss, warum das jetzt so ist, muss ich mich in genau diesem Fachbereich sehr gut auskennen. Das bedeutet aber auch, dass ich mich in anderen Bereichen weniger auskennen kann. Oder es zumindest wahrscheinlich ist, dass ich mich weniger auskenne in dem nächsten Schritt von dieser Kette zum Beispiel. Und dadurch kommen dann diese spezialisierten Fachbereiche. Ich kenne halt meinen Arbeitsbereich. Ich weiß, ich kenne jeden Paragraphen, den ich hier einhalten muss. Dafür weiß ich vielleicht nicht, was vorher passiert ist, und ich weiß vielleicht auch nicht, was nachher kommt. Und das macht das Ganze halt so speziell, da auch einmal den Überblick zu bekommen, was bedeutet denn jetzt eigentlich dieser Durchgang von das Projekt wird genehmigt bis hin zu das Projekt wird abgeschlossen und die letzten Gelder kommen von der EU dann zurück.
Ja, da steckt ja auch eine wesentliche Herausforderung, denke ich, drin. So ein ganzer Prozess, Beantragung von Fördergeldern, Auszahlung und dann Abrechnung und Erstattung durch die EU. Das wäre ja auch eine wesentliche Erwartung, glaube ich, jetzt, die ich an so ein Vorhaben hätte, wie das eure, dass jetzt einfach nicht einfach der Prozess, wie er ist, reproduziert wird mit allen Stempeln und Unterschriften, mit verschiedenfarbigen Stiften und irgendwelchen Schleifen, sondern dass geguckt wird, was davon ist eigentlich sinnvoll und was ist eigentlich überflüssig, und dass man diesen Prozess dann schlanker und effizienter macht im Rahmen dieses Digitalisierungsprojekts, auch wenn man ihn auch ohne Digitalisierung vielleicht schon mal hätte verschlanken können. Aber ja, bei so einem Projekt ist das doch sicher eine Erwartung. Also wie seid ihr das angegangen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Also genau so sind wir auch an dieses Projekt rangegangen. Wir haben uns angeguckt, wie ist denn jetzt eigentlich die Fachlichkeit? Was sind die einzelnen Prozessschritte? Und haben natürlich dann auch hin und wieder mal irgendwo einen Punkt gefunden, wo wir gesagt haben, das ist vielleicht jetzt gar nicht so sinnvoll, dass jetzt die gleiche Person noch ein drittes Mal verifiziert, dass diese Daten korrekt sind. Diese Änderungen da reinzubringen sind allerdings, es ist ähnlich schwierig. Ich glaube halt, also...
Ähnlich schwierig wie was?
Ähnlich schwierig wie... wie Behörden überhaupt mal an agile Softwareentwicklung ranzutragen. Also es ist halt dieses, ich sitze hier in meinem Raum, ich kenne alle Wände, ich weiß, wie es aussieht, ich weiß, wie alles funktioniert, gerade so diese Wasserfallprojekte. Da fühle ich mich wohl, es ist nichts anders, ich kenne mich aus und alles ist gut. Und wenn wir jetzt aber anfangen zu gucken, oder versuchen, ein agiles Projekt da mal zu machen, dann ist es halt, es ist neu, es ist ungewohnt, es ist unbekannt und man fühlt sich direkt unsicher. Und genau das Gleiche haben wir bei den Prozessen, wenn wir dann anfangen wollen, die Prozesse irgendwie effizienter zu gestalten und vielleicht ein, zwei Schritte, die wirklich redundant sind, rauszunehmen, ist es wieder die gleiche Situation. Es ist ungewohnt, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das ist so diese typische Reaktion von den Nutzenden.
Kurze Zwischenfrage, weil ich finde das total spannend. Du beschreibst das so, dass die einzelnen handelnden Personen in diesem Prozess, die also irgendwelche Arbeitsschritte ausführen, dass die, wenn die mit dir sprechen und mit eurem Projekt und diskutieren, ob da irgendwas geändert werden kann und so weiter, dass die sagen, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also bedeutet das, dass die einzelnen Handelnden in diesem Prozess eben den Überblick über den Gesamtprozess, wie Ihre Schritte, die Sie selbst durchführen, eingebettet sind, was das für Konsequenzen hat und so, dass die das nicht voll überblicken, dass diese Kompetenz für den Gesamtprozess eben nicht vorhanden, also sagen wir mal, zumindest zu schwach ausgeprägt ist?
Ja, ziemlich genau das. Also es ist, wie ich schon gesagt habe, es gibt halt diese hochspezialisierten Fachbereiche, die sich in ihrem Arbeitsbereich auskennen, sei es, sie sind zuständig für eine ganz bestimmte Prüfung oder eine Dokumentation, dann wissen sie alles, was diese Dokumentation angeht. Aber das Ganze im Kontext zu sehen mit allen weiteren Prozessen, Prozessschritten, die danach folgen oder auch denen, die davor kommen, das ist schwierig zu überblicken und meiner Erfahrung nach gibt es auch nicht viele, die das in den Behörden oder in den Behörden, die ich jetzt hier als Beispiel habe, überblicken.
Ich besinne mich ganz kurz daran, das war ein Projekt, das ist auch schon jetzt eine Weile her, auch bei einer oberen Bundesbehörde, also die wussten, was sie tun, auch, die waren auch ganz in den Prozessen drin. Und da hatten wir aber beim Setup, weiß ich noch, darauf geachtet, dass eben wirklich auch nicht nur jetzt die Sachbearbeiter, nur, also wir nichts gegen Sachbearbeiter gesagt haben, aber die wissen natürlich, wie gesagt, wie du schon sagst, sehr genau, was fachlich vor sich geht. Aber dass eben auch die nächsthöhere Führungsebene auch involviert ist in diesen Prozessen dann. Weil ich weiß, da kam auch mal sowas vor, dass die zum Beispiel auch gewisse Arbeitsschritte vollzogen haben. Und dann kam raus, haben das Ganze mit Domain Storytelling alles schön modelliert. Und dann kam irgendwann raus, ach, ich mache die ganze Zeit irgendwas und das wird gar nicht verarbeitet nachher mehr. Dann, ja, das war vor 5 Jahren, brauchten wir das mal für irgendwas, brauchen wir gar nicht mehr, weil hat sich irgendwas geändert. Und die haben aber noch schön weiter immer das alles vorbereitet und nachher wurde das alles weggeschmissen, das ganze Zeug. Aber da war zum Glück dann jemand dabei, der dann auch sagen konnte, schön, dass wir es rausgefunden haben, wird ab jetzt gestrichen. Und ich weiß nicht, wie das dann bei euch war, vom Setup her, ob dann auch wirklich auch Leute dabei waren, die auch dann, wenn man dann den Blick dahin wendet und sagt, Mensch.
Ein Konzept, das ich da wichtig finde, ist so das Konzept des Process Owners. Das ist so ein Begriff, den ich mal in einem Projekt aufgeschnappt habe. Also die Idee, dass es jemanden gibt, der für so einen Gesamtprozess auch zuständig ist und da Entscheidungen treffen kann. Also eben gerade genau auch sowas wie, ist diese Durchschrift, dieser Vier-Augen-Mechanismus hier, ist der wirklich notwendig? Muss hier wirklich noch diese Prüfung stattfinden oder kann man die lassen und so weiter? Gab es solche Process Owner bei euch im Projekt? Haben die da mitgetan?
Nee, solche Personen hatten wir tatsächlich nicht, die dann entschieden haben, dass jetzt ein Prozessschritt komplett gestrichen wird. Wir hatten allerdings auch keinen Prozessschritt, wo wir gesagt haben, also wo genau sowas rausgekommen ist, dass ein Artefakt einfach erstellt wurde, was nie wieder genutzt wurde. Gerade die Referatsleitungen sind da auch mit im Entscheidungsprozess mit drin gewesen. Die haben sich aber in dem Fall dann auch sehr auf die Entscheidungen und Einschätzungen der endgültigen Nutzer dann bezogen und dann nicht entgegen deren Meinung dann Anpassungen vorgenommen.
Gehst du denn aus eurem Projekt mit dem Gefühl heraus, dass man im Bereich der Prozessverbesserung, der Effizienzsteigerung durchaus mehr hätte erreichen können? Oder wie ist das?
Ja, also es ist so ein bisschen zwiespältig, meine Meinung da. Ich denke schon, dass man da hätte mehr erreichen können. Andererseits glaube ich auch nicht, dass dafür gerade so ein Softwareprojekt die richtige Lösung für ist. Ich glaube, man kann, wenn man Prozesse digitalisiert, schon eine Effizienzsteigerung erlangen, aber gerade in unserem Kontext wäre eher so ein Change Management von Vorteil gewesen, was neben dem Projekt läuft, um den Gesamtprozess einmal aufzuräumen, um von vorne bis hinten das Ganze einfach zu verschlanken und die User noch mehr zu unterstützen. Das kann man als Software-Team nur bedingt und deswegen meine ich das so teils, teils. Das muss Hand in Hand gehen an der Stelle.
Noch eine Frage ganz kurz, weil du Change Management sagst. Bei Change Management denke ich natürlich automatisch mal sofort an Software. Das heißt also, dass also eine Software, dass man da Changes für einreicht. Aber nur noch mal für mich ja auch jetzt als Hintergrund. Es gab aber keine existierende Softwarelösung bisher bei euch. Vorher, richtig?
Nur Zwischenlösungen. Also sowas wie, Wir haben jetzt in diesem anderen Bereich die Software mitgenutzt und haben unsere Informationen daraus geholt, aber der Hauptteil unserer Arbeit war dann doch wieder, wir haben uns irgendwie Excel-Tabellen selbst erstellt, haben die Dokumente selbst rausgeholt und daraufhin dann die entsprechenden Dokumente für die EU erstellt.
Okay. Also Change ist ja dann wirklich nur auf den Prozess bezogen, wie man es gerade
ist. Genau.
Bisher haben wir uns ja jetzt über die fachlichen Prozesse unterhalten. Lasst uns nun doch mal über das methodische Vorgehen bei der Softwareentwicklung sprechen. Es geht uns ja in dieser Folge gerade um die agile Softwareentwicklung für Behörden, für die öffentliche Hand und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Martin, wie agil habt ihr gearbeitet und wie ist das angekommen?
Ja, also ich glaube, es ist einfach, wenn man sich, oder einfacher, wenn man sich mal vor Augen führt, wie so ein typisches Projekt abläuft, was viele User in Behörden so an sich kennen. Im Wasserfall, das ist halt das Wasserfallmodell oder ein wasserfallähnliches Modell, da werden die User am Anfang gefragt, was ihre Anforderungen sind. Dann hören sie eine lange Zeit nichts mehr von dem Projekt und irgendwann werden sie dann vor eine Software gesetzt, die mehr oder weniger ihren Anforderungen entspricht. Und man sagt, okay, das Projekt ist jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich gewesen. Und wenn man das Ganze jetzt agil betrachtet, dann hat man den User halt einfach viel mehr involviert. Man hat diese regelmäßigen Updates und guckt immer relativ kurzfristig, was sind denn eure Anforderungen, worauf müssen wir reagieren, was müssen wir jetzt implementieren, was müssen wir vielleicht auch anpassen, was wir bereits gemacht haben. Und das ist schon mal ein großer Unterschied, den ich erfahren habe. Da waren die User am Anfang tatsächlich nicht überfordert, aber ein bisschen überrumpelt. Diese regelmäßigen Termine, wo die User dann auch ihre Meinung zu sagen konnten. Ich habe ein wunderbares Beispiel, das bleibt einfach wirklich, glaube ich, mein Leben lang hängen. Wir hatten ganz am Anfang einen User, da ging es darum, dass diese Person bestimmte Bedürfnisse an die Barrierefreiheit der Software hat. Und da war dann eine Anforderung aufgeschrieben am Anfang des Projekts, ja, die Software muss barrierefrei sein. Stellt man sich natürlich die Frage, was bedeutet barrierefrei? Das geht ja von A bis Z. Und dann haben wir gesagt, okay, Barrierefreiheit kann man umsetzen, müssen wir auch, aber wie wäre es denn, wenn wir uns einfach auf diese Person fokussieren und gucken, dass sie möglichst gut mit unserer Software arbeiten kann? Haben wir also einen Termin gemacht mit der Person und dann kam raus, dass sie total überrumpelt war, wusste überhaupt gar nicht, was ist eigentlich die Situation, wieso soll sie jetzt Anforderungen erheben an die Software? Und sie weiß gar nicht, ob sie das überhaupt darf, ob das geht. Und ganz zum Schluss kam dann das Feedback, dass sie total froh war und das total toll findet, dass sie mal gefragt wurde, was sie denn eigentlich braucht, um so eine Software vernünftig nutzen zu können. Und sowas hat man gegebenenfalls in anderen Modellen eher weniger bis gar nicht.
Das stimmt.
Kurze Nachfrage, damit hier im Podcast jetzt nicht ein falscher Eindruck entsteht. Also Anforderungen an die Barrierefreiheit sind ja etwas, da gibt es Standards, zum Beispiel sowas wie BitV, und das orientiert sich ja normalerweise nicht an einzelnen Personen, die vielleicht nächstes Jahr gar nicht mehr in der Abteilung arbeiten, aber dafür kommt kurz darauf jemand mit anderen Einschränkungen bzw. Herausforderungen. Also euer Gesprächspartner wird für euch doch dann nicht der einzige Maßstab für Barrierefreiheit gewesen sein, sondern eher ein gut geeigneter Sparringspartner zu dem Thema, oder sehe ich das falsch?
Nein, natürlich nicht. Also wir haben uns natürlich an die allgemeinen Vorgaben gehalten, was die Barrierefreiheit angeht. Wir haben allerdings halt einfach noch einen besonderen Fokus darauf gelegt, dass diese Person damit arbeiten kann.
Jetzt haben wir über Anforderungsermittlungen und die Einbindung der Anwenderinnen und Anwender in den agilen Prozess gesprochen, dass die nach ihrer Meinung regelmäßig gefragt werden, dass es da Rückkopplungen gibt. Wie hat es denn mit dem Testen funktioniert, also mit den Sprint-Releases? Haben sich die Anwenderinnen und Anwender damit auseinandergesetzt? Hat das gut geklappt?
Ja, tatsächlich zieht sich das ja weiter. Also dadurch, dass man jetzt diese häufigen Termine oder regelmäßigen Termine zur Anforderungsermittlung hat, hat man natürlich dann auch die, oder haben wir versucht, die Software dann inkrementell auch zu releasen. Und damit kam dann auch das inkrementelle Abnehmen der Software. Und das sind alles so Termine, das kennen die User nicht. Normalerweise gibt es dann irgendwie einen Block am Ende, dann gibt es irgendwie 2-3 Wochen, wird die Software mal wirklich auf Herz und Nieren geprüft und dann gibt es vielleicht noch Change Requests, noch ein paar letzte Anpassungen und dann steht die Software da. Und im Agilen ist es halt nach jedem Sprint, zumindest haben wir es so gefahren, haben wir ein Release gemacht, dann konnten die User das Ganze nutzen und sie mussten dann auch testen. Was da die Herausforderung ist natürlich, die User, dadurch, dass sie das normalerweise so kennen, dass sie am Anfang ein bisschen vermehrten Aufwand haben und am Ende, konnten sie ihre Zeit relativ gut einplanen. Wenn man jetzt regelmäßig Termine hat zum Testen, zur Anforderungsermittlung, nochmal Nachfragen hat, um Anforderungen irgendwie genauer zu definieren oder ähnliches, ist es dann natürlich schwieriger, diese Zeiten noch irgendwie mit unterzubringen. Die haben auch ihren Workload von 36, 38 Stunden, manche auch 40. Und dann kommt nochmal so ein Software-Team, was sagt, hey, wir haben das nicht richtig verstanden oder wir können das jetzt nicht so umsetzen. Habt ihr nochmal eine halbe Stunde Zeit, uns zu erklären, was hier das Problem ist? Oder können wir zusammen mal gucken, ob wir eine bessere oder andere Lösung finden für dieses Problem? Das zerrt halt alles an deren Arbeitskraft, auch an dem, was sonst von ihnen noch erwartet wird.
Ich habe jetzt dieses Beispiel, das kann man gar nicht vergleichen, aber wenn ich hier im Supermarkt meines Vertrauens hingehe, die haben auch so eine Fleischtheke da und Käsetheke und die fangen immer schon dann um Viertel vor oder um eine Stunde vorher, vor Schluss dann ab, alles abzudecken und abzuräumen, weil sie sagen, ja, uns bezahlt keiner die extra Arbeitszeit, nachher das wegzuräumen. Also müssen wir jetzt machen, wir müssen bis zum Geschäftsschluss fertig sein, ansonsten zahlen wir drauf. Die Frage ist, dann sage ich auch mal, ja, warum dann? Müssen wir auch mal mit der Marktleitung reden, dass sie da irgendwie eine extra Zeit für bekommen, sagen, haben wir versucht, gibt's nicht. Jetzt ist die Frage übertragen an die Behörde, weil da wahrscheinlich ja keine Wurst verkauft wird oder kein Käse. Gab es denn ein Kontingent auch für die Projektteilnehmer dann, dass sie sagen konnten, so, ihr seid jetzt abgestellt, ihr macht jetzt mit dem Projekt und ihr bekommt jetzt eben auch extra zum Beispiel eine Stunde pro Tag, dass ihr eben an solchen Sachen auch teilnehmen könnt?
Also am Ende natürlich wird es mit eingeplant oder es wird versucht mit einzuplanen. Nichtsdestotrotz gibt es halt diese Termine, gegeben von der EU, gegeben von irgendwelchen anderen Regeln, die eingehalten werden müssen. Und das führt dann halt auch gerne mal dazu, dass mehr Aufwand in Form von Arbeitszeit halt geleistet werden muss. Grundsätzlich, ja, es wurde schon mit eingeplant.
Okay. Also ich meine, es ist natürlich auch unfair zu sagen, ich habe mein Basis-Workload und jetzt kommt on top noch immer jeden Tag eine Stunde obendrauf. Das kann man vielleicht mal einen Tag machen oder 2 Tage, aber auf Dauer ist es natürlich nicht haltbar.
Genau. Die Frage ist halt, wie präsent ist das am Anfang vom Projekt? So, wenn man ein normales Projekt oder wie man es halt kennt, umsetzt, dann weiß man, okay, ich brauche hier nochmal Zeit und ich brauche da irgendwie einen Block, wo ich meine Mitarbeiter einplanen kann. Wenn man dann sagt, wir machen das Ganze agil, kann es durchaus mal sein, dass es halt vergessen wird, dass diese Zeit halt auch, also dass im Prinzip die gleichen Blöcke nur verteilt auf die gesamte Laufzeit vom Projekt verteilt werden muss.
Gab es denn irgendeine Art, es gibt ja verschiedene Arten, ein Projekt aufzusetzen. Es gibt ja einfach so die schleichende nach dem Motto, ja, und hier ist es ja so und so von der Firma so und so und der wird mit Ihnen mal das und das machen. Und dann verschwindet er auch wieder. Oder gab es ein richtiges großes Kick-off, auch zu Anfang, wo alle mal abgeholt wurden und wo dieser Prozess dann auch vorgestellt wurde, damit die Leute quasi wissen, was eigentlich auf sie zukommt.
Genau, also es gab bei uns jetzt einen großen Kick-off, wo einmal vorgestellt wurde, was ist das Ziel von dem Projekt, grob, was sind die Prozesse, was sind die Beteiligten. Das ist gerade bei uns relativ interessant mit 6, 7 verschiedenen Unternehmen, die daran beteiligt sind. Und wie ist das Ganze aufgebaut? Auch mit den ersten, mit dem ersten Entwurf von Anforderungen.
Also es war jetzt nicht, dass so ein heiterer Himmel auf sie zukam, auf die Leute, sondern sie hatten zumindest schon davon gehört und ahnt.
Nee, das war schon groß geplant tatsächlich, dass dieses Projekt umgesetzt wird. Und in unserem Fall war es tatsächlich sogar so, dass sich dafür entschieden wurde, das Ganze agil umzusetzen, weil Zeitdruck da war. Es gab jetzt, also es hat sich jetzt die Förderperiode geändert oder kam der Wechsel dazu. Und es gab die Entscheidung, dass der Start der nächsten Förderperiode schon mit Unterstützung durch diese neue Software durchgeführt werden soll. Und am Ende hatten sie dann nur noch ein Jahr Zeit, diese Software auf die Beine zu stellen. Und da hatten sie aber dann keine Zeit mehr, so eine richtige Ausschreibung zu machen, die Anforderungen alle bis ins Detail zu klären. Und deswegen kam die Entscheidung, wir machen das Ganze jetzt agil, um irgendwie eine Chance zu haben, am Ende dann das Ziel zu erreichen.
Nach meinem Eindruck ist euer Projekt sehr erfolgreich gewesen und auch bei den Behörden entsprechend positiv wahrgenommen worden. Wobei es ja ein bisschen paradox ist, dass agiles Vorgehen, was ja formal und rechtlich und wie auch immer die geringsten Zusicherungen macht, häufig dann sich doch als der verlässlichere Ansatz herausstellt. Also zumindest, wenn das von entsprechend versierten, kompetenten Personen durchgeführt wird. Meinst du, dass das auch auf fruchtbaren Boden gefallen ist? Glaubst du, dass die Behörden, mit denen ihr gearbeitet habt, dass die in Zukunft häufiger agile Softwareprojekte bestellen, durchführen und so weiter werden?
Ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass unsere Kunden oder unser Kunde in dem Fall sehr zufrieden ist mit dieser agilen Entwicklung und mit dieser agilen Herangehensweise. Und an sich, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand im agilen oder in agiler Softwareentwicklung unzufrieden ist. Ich glaube immer nur, dass es gibt so eine Hürde, den Schritt zu wagen, mal ein agiles Projekt anzugehen. Weil man, wie du schon sagst, man hat halt gar keine vertragliche Zusicherung, dass am Ende oder was am Ende dann da steht, sondern man hat einfach nur ein Ziel, eine Richtung und man evaluiert immer. Und es heißt auch nicht, also auch wenn agile Projekte eigentlich immer oder oft das Ziel erreichen, heißt es nicht, dass es unbedingt am effizientesten erreicht wird, das Ziel. Also im Endeffekt, dadurch, dass du ja bei jedem Schritt, nach jedem Sprint evaluierst du nochmal, sind wir hier jetzt in die richtige Richtung gegangen oder müssen wir nochmal zurück und den Pfad ändern? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du in die richtige Richtung gehst, ist sehr viel höher als bei einem traditionellen Vorgehen.
Ja, wenn es einem beim traditionellen Vorgehen gelingt, ein perfektes Pflichtenheft zu erstellen, dann könnte man eventuell effizienter sein. Das ist richtig. Aber nach dem, was du mir erzählt hast, ist in eurem Projekt vorgekommen, dass ein- oder zweimal aufgefallen ist, dass größere Anforderungen oder sogar ganze Themenkomplexe vergessen worden waren. Und da wird man sich doch vermutlich sehr gefreut haben, dass eure Vorgehensweise, die sich an Scrum anlehnt, da flexibel war und man diese Sachen alle noch nachträglich in den Prozess hineinbringen konnte, in den Entwicklungsprozess, oder?
Genau. Ich meine, am Ende kann man ja auch so einen Werkvertrag dann noch anpassen im Nachhinein. Aber durch das agile Vorgehen kann man dann natürlich sagen, okay, uns ist jetzt aufgefallen, wir haben hier einen kompletten Bereich vergessen, der eigentlich noch implementiert werden muss. Wir passen jetzt einfach unseren Pfad an. In den nächsten Sprintplanungen fokussieren wir uns auf dieses Thema und können das noch mit reinbringen. Das hat natürlich auch bei denen sehr für Zuspruch gesorgt und hat halt einfach auch geholfen, die positiven Seiten von agiler Softwareentwicklung denen nochmal aufzuzeigen.
Ich hatte ja vorhin schon das Wort von Lehmann auf den Lippen, aber ich wollte auch nicht jetzt da unterbrechen an der Stelle. Na, S, P und E will ich jetzt gar nicht alles wiederholen, die Klassifikation, also S eben Spezifikation, Natürlich, wenn man schon komplett wie, was ich, Zuse damals oder auch Turing oder sowas, eben schon eine komplette Spezifikation quasi in einem numerischen, mathematischen Verfahren hat, ja, natürlich, wenn ich es dann einfach runterprogrammiere, in Anführungsstrichen mit MATLAB oder mit was ich da habe, oder die haben ja damals ihre eigenen Sprachen erfunden, dann Plankalkül und was weiß ich, das ist natürlich effizienter, wenn ich genau weiß, so ist das Verfahren und ich muss es nur noch umsetzen. Aber es ist ja eben so, und natürlich könnte man auch denken, natürlich, oh, bei der Behörde ist ja auch alles ganz genau festgelegt, schon durch die ganzen Verfahrensvorschriften. Aber man sieht ja eben doch, und es freut mich dann auch bei solchen Gelegenheiten, dass da eben doch sehr viel auch Ermessensspielraum drin ist dann in solchen Sachen eben. Sonst würde Sachbearbeiter, viele sagen ja auch Mensch oder auch Richter, kann man alle durch KI ersetzen. Nein, dann werden alle Gesetze werden reingegeben, dann kommt was raus. Aber es gibt eben wirklich sehr viel Ermessensspielraum bei solchen Sachen. Und eben auch, dass Menschen eben was vergessen an irgendeiner Stelle dann. Und deswegen glaube ich wirklich, dass es, obwohl man denken könnte, dass Behörden eigentlich S-Software sind, im Sinne von alles ist spezifiziert und auch umsetzen, dass es eben trotzdem auch eingebettete Software im Sinne von dem man ist, wo eben sehr viele Variablen sind und sehr viele Sachen ja eben nicht von vornherein feststehen und man deswegen wirklich, glaube ich, eher einen agilen und nicht eben Wasserfall ansetzen müsste.
Naja, wenn Gesetze Spezifikationen wären, bräuchte man keine Gerichte. Dann könnte man Automaten haben.
Das sagte ich ja gerade als Beispiel. Das funktioniert ja eben gerade nicht, offensichtlich. Oder wer weiß, was Trump als nächstes probiert. Man weiß auch nicht, was da alles kommt mit der großen KI-Initiative. Aber es ist ja eben nicht so, dass man es automatisch anwenden kann. Und deswegen glaube ich wirklich, dass auch eine Behörde, wo man vielleicht erst den Verdacht hat, doch eben ein Fall für eingebettete Software ist, wo sich eben wirklich sowas Agiles dann auch vorteilhaft zeigt. Ja. Weil eben Menschen eben auch noch Änderungsbedarf haben oder was vergessen oder noch was nachschärfen wollen, wo vielleicht vorher auch eine Lücke drin war.
Ja, sowas und zum Beispiel auch Gesetzesänderungen oder Vorgaben in irgendwelchen Berichten zum Beispiel. Also ich glaube tatsächlich, dass es in Behörden Bereiche gibt, wo man sagen kann, okay, hier ist jetzt wirklich super viel spezifizierbar und wir können hier ganz gut so ein traditionelles Projekt umsetzen. Aber es gibt dann wiederum die Bereiche, die sehr viele Außenwirkungen haben, also irgendwelche Bereiche, die von außen auf diesen Teil der Behörde einwirken, sei es eine Gesetzesänderung, sei es nochmal neue Anforderungen an Berichten oder sonstiges, wo agil tatsächlich sich einfach bewährt. Da kann man dann ganz einfach drauf reagieren und sagen, okay, das können wir noch mit einbauen, das kriegen wir irgendwie noch rein, dafür fällt irgendwas anderes, was ein bisschen, was nicht ganz so wichtig ist, vielleicht hinten runter. Aber dafür hat man alle Regularien mit in der Software und muss nicht am Ende dann irgendwie sagen, okay, jetzt haben wir zwar hier eine Software, aber das ist gar nicht nach, weiß nicht, Paragraph 3 Absatz 2 gerechtfertigt, was wir hier machen.
Ich besinne mich ganz kurz noch, ich meine, es gibt ja auch bei Behörden dann immer solche Overrides, immer wenn dann irgendeine Naturkatastrophe passiert, dann wird ja auch mal gesagt, ja, es wird schnelle und unbürokratische Hilfe geben für die Leute dann, weil man eben weiß, wenn die Leute jetzt wirklich den normalen Prozess durchlaufen müssen, dann haben die in 5 Jahren ihr Geld wahrscheinlich noch nicht an der Stelle, aber da muss dann eben schnell was gemacht werden und Agilität gibt ja, man kann es eigentlich ja nur einen Rahmen, so wie ich das eigentlich jetzt sehe, dass man eben das Ganze nicht so ad hoc dann macht, sondern wirklich einfach, dass es dafür Prozesse gibt, wie man sowas dann priorisiert und wie Holger vorhin auch schon fragte, also ich freue mich ja auch oder wie auch dann gesagt hast, dass es dann auch Leute gab, die durchaus auch den Vorteil dann gesehen haben dann davon.
Gab es denn auch ein paar Schwierigkeiten im Projekt, ein bisschen Drama, Sand im Getriebe oder sowas? Und wenn, hatte das was mit dem agilen Charakter des Projekts zu tun?
Ich glaube, also das, was am nächsten an Drama rankommt, ist, wenn man jetzt zum Beispiel zuliefernde Systeme hat, und da einfach man dann anfängt, ein agiles System oder ein agiles Projekt in Verbindung mit einem klar definierten traditionellen Projekt in Verbindung zu bringen. Im Agilen sagt man, okay, wir gucken jetzt einfach mal, was wir an der Schnittstelle brauchen. Wir sind uns da noch gar nicht so sicher und notfalls machen wir 3 Iterationen über die Datenlieferung und am Ende wird dann unser Nutzer glücklich sein. Hoffentlich. Das geht ziemlich entgegen von dem, was man so im Traditionellen haben will. Da will man eine ganz klare Schnittstellenbeschreibung haben. Man will das Ziel am Ende fertig haben. Und man möchte einfach an sich einen Haken dran setzen können. Und wenn man sowas hat, da knirscht es dann doch ganz gerne mal, wenn es dann irgendwie kommt, dass die User sagen, ja, die und die Information fehlt mir eigentlich noch, die hätte ich noch ganz gerne. Und man dann selber sagen kann, okay, ja, gar kein Problem, können wir euch auf jeden Fall darstellen. Also das können wir mit bei uns aufnehmen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo kriegen wir diese Informationen her, und muss dann zu einem Fremdsystem gehen und sagen, hey, wir würden gerne die Schnittstelle einmal aufbohren. Diese zwei Datentypen oder Daten brauchen wir noch. Könnt ihr uns die nochmal liefern? Da wird es dann interessant, glaube ich. Also an allen Stellen, wo es dann halt nicht mehr agil miteinander irgendwie Hand in Hand gehen kann, sondern einfach, ja, klar strukturiert, klar definiert ist, was gemacht werden soll.
Ja, kommt mir bekannt vor, also insbesondere wenn so ein Team, auf das man, auf dessen Zulieferung man wartet, Schnittstellenanschluss oder so, wenn das konventionell arbeitet und man dann seine Anforderungen lange vorher stellen muss, präzise spezifizieren muss, damit ein halbes Jahr später das in einem Release von denen dann umgesetzt wird und dann hoffentlich man nicht irgendwie bei der Spezifikation irgendwelche Fehler gemacht hat und muss dann vielleicht nochmal ein Viertel oder ein halbes Jahr warten. Das hat dann schon was damit zu tun, dass ein Teil, nämlich ihr, agil vorgeht und die anderen streng phasenorientiert, ne?
Also das war halt genau das. Es war gar nicht so klar, was brauchen wir für Informationen aus diesem Fremdsystem, welche Informationen müssen wir da jetzt bei uns reinholen. Und dann auch die Frage, wer errechnet es denn? Wer hat die Datenhoheit? Wer bestimmt die Informationen, die bei uns dann angezeigt werden? Sind wir das? Sind die das? Das sind alles so, ja, Situationen, die wir so erlebt haben, wo es dann gerne mal knirschen kann.
Jetzt mal von diesem Schnittstellenthema abgesehen, ist es euch denn insgesamt gelungen, die Organisation um euch herum in der Behörde, in den Behörden, die Anwenderinnen und Anwender, die Stakeholder und so weiter, dazu zu bringen, mit euch gemeinsam agil, also iterativ und inkrementell zu arbeiten, oder war das irgendwie schwierig?
Das war, glaube ich, gar nicht so sehr mit Aufwand verbunden. Also wir haben das am Anfang einmal erklärt, wie das Vorgehen so ist. Dann hat es ein paar Monate gedauert, bis es dann wirklich auch verstanden wurde und am Ende auch gelebt wurde. Aber ansonsten ist es halt wirklich dieses, man muss dann Sachen auch einfach einfordern und sagen, wenn wir diese Informationen jetzt nicht bis dann und dann haben, dann werden wir zum Beispiel das Feature XY möglicherweise nicht mehr rechtzeitig umsetzen können. Und ich glaube, dass, also diese klare Kommunikation ist an der Stelle halt auch einfach wichtig, damit am Ende dann alle Beteiligten auch einfach wissen, wie der Stand ist und was gemacht werden muss, damit sie ihre Ziele erreichen.
Kannst du kurz zur Dauer des Projektes etwas sagen und ab wann ihr ungefähr ein richtiges Backlog hattet?
Also erstmal zu der ersten Frage. Das Projekt hat insgesamt jetzt ein Jahr gedauert, ein bisschen mehr mittlerweile. Und wir hatten nie einen Stand, wo gesagt wurde, okay, das ist jetzt das Backlog. Es kamen immer wieder neue Anforderungen, es kamen immer wieder neue Themen auf. Das ist halt, ja, einfach ein lebender Organismus, dieses Backlog. Und wir haben da jetzt auch einfach Themen drin, die wir vor einem Jahr aufgenommen haben, die immer wieder nach hinten priorisiert wurden, wo am Ende gesagt wird, okay, dann wird das halt bis zum Ende des Projekts gar nicht umgesetzt. An der Stelle, also natürlich, wir hatten unsere 3-4 Ziele, die wir am Ende des Jahres erreichen mussten, damit das Projekt an sich als Erfolg gewertet werden kann. Aber trotzdem ist es halt genau dieses, Wir haben die Ziele im Fokus behalten, wir haben daran gearbeitet, sind aber immer wieder mal links und rechts abgekommen und haben auch neue Ideen mit reingekriegt, was man denn als Weiterentwicklung zum Beispiel an diesem Projekt noch mit reinbringen könnte, um die User noch besser zu unterstützen. Und das ist halt genau, wie du schon sagst, das ist so, davon lebt auch diese Agilität. Wir kriegen Ideen, wir können das anpassen, wir können auch den Weg am Ende anpassen, um am Ende den Usern halt die bestmögliche Software zur Verfügung zu stellen für ihre Zwecke.
Ist denn eigentlich nur so als kleine Schleife obendrauf noch diese eine Anwender oder diese Person, von der du vorhin gesprochen hattest, mit dem barrierefrei, war die denn nachher dann eigentlich ganz zufrieden mit der Lösung, die ihr da gefunden habt? Oder wunderbar? Ja.
Nee, die ist tatsächlich zufrieden damit und ist auch dankbar dafür, dass wir den Fokus so gelegt haben.
Mein Bedürfnis nach Drama wäre natürlich jetzt nur befriedigt worden, wenn die Person die Behörde verklagt hätte. Aber ja, ist halt alles happy-go-lucky gewesen scheinbar.
Der dramatische Bogen kann ja so oder so enden. Jetzt ist er eben offensichtlich so geendet. Zumindest in der Beziehung.
Ich möchte ganz gern die Gelegenheit ergreifen, um nochmal einen Bezug zur letzten Episode der Rechenzeit herzustellen. Das war Folge 30, da ging es um den Proxy-Product-Owner. Weil ich ja weiß, dass ihr euch auch an Scrum orientiert habt, Martin.
Genau.
Wie habt ihr das denn mit der Product Owner Rolle gemacht? Wurde die wirklich wahrgenommen? Habt ihr einen Proxy Product Owner bereitgestellt? Wie ist es damit gelaufen?
Ja, tatsächlich hat der in unserem System komplett gefehlt. So, es gibt immer wieder irgendeine Rolle, die dann halt nicht eingenommen wird von irgendeiner Person. Und wir haben jetzt versucht, in diesem ganzen Kontext mit allen Personen diese Rolle irgendwie gemeinsam zu erfüllen. Allerdings merkt man dann auf Dauer auch tatsächlich, dass genau diese Rolle fehlt. Es fehlt dieser eine Entscheider, der sagt, wir gehen jetzt hier lang und nicht da lang, um so ein bisschen Struktur mit reinzubringen.
Und wie wurden solche Entscheidungen dann, also die habt ihr euch, ihr müsst ja trotzdem eine Entscheidung bekommen, wie habt ihr
genau,
das hingekriegt?
Genau, also im Endeffekt war es so, dass das Team ja die Anforderungen dann erhoben hat. Also wir haben uns mit den Usern hingesetzt und haben geguckt, okay, was sind deren Bedürfnisse, haben geguckt, was wir machen können und müssen, damit die dann erfüllt werden, haben das Ganze ins Backlog gegossen und haben von dem, was wir von den Usern gehört haben, einen Priorisierungsvorschlag von den Themen erarbeitet. Und haben dann am Ende mit den Fachbereichsleitern uns alle 2 Wochen vor Ende des Sprints zusammengesetzt, haben diese Priorisierung erklärt und haben dann gemeinsam besprochen, ob wir dieser Priorität jetzt folgen für den nächsten Sprint oder ob wir noch kleine Anpassungen machen.
Also
das war unsere Lösung.
Also ihr habt ein Gremium geschaffen sozusagen, das das dann entschieden hat.
Genau.
Für den Prozess. Okay. Und waren die Leute dann dementsprechend auch, also worauf ich jetzt hinaus will, haben sie jetzt sozusagen, also alles Leute, die auf der gleichen Ebene waren sozusagen, einfach gesagt, so komm hier und so entscheiden wir das? Oder waren da auch Leute dann dabei, die auch sozusagen trotzdem eine höhere Stufe eingenommen haben, funktional, und haben die Rolle dann auch übernommen? Oder haben sie das wirklich, war das eher ein basisdemokratischer Prozess, alle gleiche Besoldungsstufe und auf einmal gesagt, so und jetzt 7 dafür, 5 dagegen oder wir warten, bis eben die Mehrheit da ist und so machen wir es jetzt.
Tatsächlich war das einfach nur ein relativ kleines Gremium. Also wir haben 2 verschiedene Behörden in diesem Projekt gehabt und auch damit 2 Fachbereiche. Und damit hatten wir von jeder Behörde, von jedem Fachbereich eine Person da. Und falls es dann irgendwie Diskussionen gab, haben die beiden das dann unter sich geklärt, wie die Priorität dann sein sollte. Da hatten wir zum Glück dann tatsächlich auch einfach keine Probleme, dass jemand jetzt gesagt hat, ja, aber meine Themen sind viel, viel wichtiger als deine Themen. Und ja, also wie ihr schon gesagt habt, einfach Glück gehabt in dem Fall. Am Ende hätte man dann natürlich auch noch Eskalationspfade gehabt, falls da jetzt irgendwie die sich überhaupt nicht einig werden konnten. Das mussten wir in dem Fall, wie gesagt, zum Glück nie nutzen.
Also ich finde es ja, also das erstmal freut mich das. Und zweitens ist trotzdem die Frage noch nicht ganz beantwortet, die ich gestellt habe. Waren die jetzt quasi wirklich, war das jetzt quasi ein Kollektiv von Leuten auf der gleichen Stufe, die alle standen? Und dann haben sie gesagt, komm hier und du bist jetzt unser Vertreter von Behörde X und du bist unser Vertreter von Behörde Y und ihr müsst es jetzt auskarten untereinander. Oder waren es auch Leute, die wirklich auch qua Amt sozusagen eine höhere Befugnis hatten, auch über solche Sachen zu entscheiden, die das dann de facto auch übernommen haben?
Also natürlich, die Fachbereichsleiter waren unter dem Auftraggeber am Ende die höchsten Entscheider bei uns in dem Kontext. Und das war aber auch, also das ist natürlich so geplant gewesen, weil wir diese Entscheidungen nicht tragen konnten und irgendjemand musste es tragen und damit haben wir halt die höchstmögliche Stufe an Entscheidern gewählt, die das dann tragen müssen.
Dann lass uns jetzt ein bisschen Bilanz ziehen, Martin. Wenn sich jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer in der beneidenswerten Lage befindet, demnächst auch ein Softwareentwicklungsprojekt im Behördenbereich auch agil machen zu können, zu dürfen, zu müssen, wie auch immer, welche Empfehlungen, welche Tipps und Tricks kannst du auf Basis deiner Erfahrungen geben?
Also was mir tatsächlich sehr geholfen hat, ist zu versuchen, die Perspektiven von dem Kunden zu verstehen. Einfach dieses Verständnis schaffen dafür, was bewegt die User, was bewegt den Auftraggeber. Und was ich auch einfach nur raten kann, ist, in Agilen ist es einfach die Regel Veränderung nach Maß. Wir machen Baby Steps, gucken, ist es die richtige Richtung? Es macht keinen Sinn, jetzt, wenn man so ein komplett starres System hat, zu versuchen, auf einmal ein zu 100% wirksames, agiles Projekt daraus zu machen. Man kann auch, es gibt verschiedene Zwischenlösungen, dass man sich da einfach rantastet und einfach immer agiler wird am Ende. Und ja, eigentlich sind das so die zwei Kernpunkte, die ich für mich jetzt so mitgenommen habe und wo ich glaube, dass das einfach wichtige Punkte sind, die man am Ende berücksichtigen sollte.
Gut, dann bedanke ich mich herzlich, Martin, dafür, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast zum Thema agile Softwareentwicklung in Behörden. Vielleicht sprechen wir uns ja bald wieder behördenmäßig. Du wirst jetzt ja nur noch Behördenprojekte machen, nehme ich an.
Bestimmt.
Genau. Und dann bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage auf Wiederhören.
Bis bald.
Tschüss.
But you look sweet upon the feet of a boy, feet who built for two.